ob es jetzt im Café ist, in irgendwelchen Filmen, auch ganz oft, wenn einem das gar nicht so bewusst ist, ist unterschwellig irgendwo ein französisches Chanson im Hintergrund und jeder kann irgendwas damit assoziieren, ob es jetzt Franzosen sind oder nicht Franzosen. Mir selber fällt es auch dauernd auf, wenn ich irgendwo bin, springt es mich immer so an, es ist omnipräsent.
Das Thema Pop. Neue Alben anders hören. Ein Podcast von SWR 2. Jeden Morgen, wenn ich mir die Haare bürste, denke ich an Paris. Denn die Marke meiner Bürste ist Editha Piaf. Ja, wirklich. In jeder zweiten WG, in der ich als Student war, hing ein Blechschild mit einer schwarzen Katze drauf, auf dem stand Le Chat Noir. Egal, ob die Bewohner wussten, dass das eine der kultigsten Chanson-Kneipen der Jahrhundertwende in Paris war, dieses französische Flair hat doch noch jede Wohnung aufgewertet. Wann immer ein mediales Produkt, egal ob im Film, im Internet oder hier im Radio, eine ganz speziell französische Stimmung erzeugen will, dann erklingen Charles Aznavour, Edith Piaf, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Juliette Gréco. Kurz, das Chanson ist vielleicht nicht allgegenwärtig, aber in bestimmten Kontexten ploppt das Chanson, diese ja teilweise wirklich ollen Kamellen, 50 bis 100 Jahre alte Popsongs, in unserer Gegenwart auf, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ein La Vie en Rose von Edith Piaf löst nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen eine wohlige, warme, melancholische Nostalgie aus. So viele unscharfe Worte waren das jetzt gerade. Stimmung, Flair, Nostalgie. Alles erstmal unbeholfene Krücken, um zu beschreiben, warum macht uns das Chanson eigentlich auch heute noch so an? Und zwar so sehr, dass ein Künstler wie Jarvis Cocker gerade ein Album herausgebracht hat, das ausschließlich aus Coverversionen französischer Popsongs der 60er und 70er besteht. Jarvis Cocker ist eine wichtige Person in der jüngeren Popgeschichte. Er hat als Sänger und Kopf der Britpop-Band Pulp in den 90ern ein Genre mitgeprägt. Er im Schatten von Oasis und Blur, die sich medienwirksame Öffentlichkeitskämpfe lieferten, da waren Pulp schon früh die Band, die mit experimentelleren und düsteren Songs dem Britpop eine kantige Seite aufdrückten. Seit den 2000ern ist Jarvis dann solo unterwegs und hochgeschätzt, sowohl als Musiker als auch als ein sehr reflektierter Texter und Sprecher, so eine Art Pop-Intellektueller. Und der nimmt sich und sein Ego jetzt zurück, überlegt sich ein alter Ego namens Tip-Top, nimmt unter diesem Namen ein Album mit Chansons auf und nennt das Chanson d'Anui. Ja, warum eigentlich? Das ist die Frage, die ich Jarvis selbst nicht stellen konnte, weil er mir leider kein Interview gegeben hat. Macht aber nichts, denn die simple Antwort dürfte sein, weil ihn Chansons faszinieren. Aber es geht ja offensichtlich nicht nur Jarvis Cocker so. Was macht dieses alte Genre immer noch so spannend für die Pop-Gegenwart? Diese Frage hat sich auch Juliane Ebert gestellt. Juliane Ebert hat in Rostock zum Thema Chansons promoviert und sie hat eine Antwort auf die Frage gefunden. Das Chanson ist ein moderner Mythos. Das ist das Thema Pop. Neue Alben anders hören und mein Name ist Jakob Bauer. Aline, Original von Christophe aus dem Jahr 1965, hier in der Version von Jarvis Cocker oder eben Tip Top. Ganz aus dem luftleeren Raum heraus hat Jarvis Cocker dieses französische Alter Ego allerdings nicht erschaffen. Das Album ist parallel zum neuen Wes Anderson-Film The French Dispatch erschienen. Und für diesen Film hat der Regisseur Wes Anderson Jarvis Cocker gebeten, Musik beizusteuern. Und das war dann eben dieser Song, Aline, präsentiert im Film vom fiktiven französischen Popstar Tip-Top. Eins kam zum anderen und aus dem einen Song für den Film wurde ein ganzes Coveralbum mit dem Namen Chanson d'Annuit, über das Jarvis Cocker gesagt hat:
Ich bin mit einer tiefen Liebe zur französischen Popmusik aufgewachsen. Deswegen ist mit diesem Projekt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich darf Lieder singen, die von Künstlern wie Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Françoise Hardy oder Jacques Dutronc berühmt gemacht wurden.
Ein bisschen konfus, dieses ganze Bezugswirrwarr, dieses Name-Dropping von französischen Ikonen und dieser fiktive Popstar, der die Musik von bekannten Chansonsängerinnen und Sängern jetzt unter einem Namen vereint. Aber so ein Beziehungsgeflecht ist ganz typisch für das französische Chanson und macht es auch gerade zu so einem Mythos. Wie genau, dazu kommen wir dann gleich. Zuerst aber wäre ja mal wichtig zu erklären, was ist eigentlich ein Chanson? Was grenzt es ab von zum Beispiel deutscher oder angloamerikanischer Singer-Songwriter-Musik? Die Minimaldefinition, auf die sich alle einigen können, erzählt mir die Romanistin Juliane Ebert, ist gesungene Lyrik, die zur Begleitung eines Saiteninstrumentes öffentlich vorgetragen wird.
Oder im französische Definition simplement des paroles sur de la musique, also einfach nur Text zur Musik.
Drei Faktoren sind beim Chanson wichtig: Text, Musik und das Live-Moment, wissenschaftlich gesprochen die Performance.
Also die Art und Weise, wie der Künstler das Chanson auf der Bühne umsetzt, ist eben diese Performance, die Inszenierung, auch so eine bedeutungskonstituierende Komponente. Und da würde ich sagen, das ist bei anderen Genres, die du gerade genannt hast, nicht so. Natürlich gibt es immer eine gewisse Form von Selbstinszenierung, aber die ist im Chanson sehr stark. Also gerade wenn man sich jetzt die Klassiker, ne, Jacques Brel, Edith Piaf, auch Brassens und später auch andere, also wie sie sich auf der Bühne selbst ja darstellen oder ihre Chansons so ein bisschen zum Leben erwecken, mit Sinn füllen und dem auch einen zusätzlichen Sinn vielleicht geben.
Und der entsteht durch Authentizität, einem Pop häufig bemühtes, benutztes, versuchtes Stilmittel, aber im Chanson eben so extrem echt, weil viele Chanson-Sängerinnen und Sänger vermeintlich ihr Leben und Leid so wirklich in ihre Songs gegossen haben. Etwas, das Ebert den autobiografischen Effekt nennt. Das Gefühl, dass auf der Bühne nochmal das durchlebt wird, was die Person auch wirklich erlebt hat. Die Einheit von Privatperson und Bühnenperson, ganz typisch bei einer Persönlichkeit wie Edith Piaf, die sich aus der Gosse auf die großen Bühnen hochgearbeitet hat und immer wieder schwere Schicksalsschläge in ihrer Musik verarbeitet hat. Oder auch:
Ich würde jetzt mal das Beispiel, weil das vielleicht viele kennen, von Jacques Brel, Ne me quitte pas nehmen. Da ist ja auch so dieses eingängige Video, wo man ihn eben mit seinem großen, sehr ausdrucksstarken Gesicht sieht und wie er einfach jede Zeile dieses Chansons noch einmal durchlebt und sich irgendwie so einverleibt und das dadurch auch so fühlbar wird.
Jacques Brel, Ne me quitte pas, verlass mich nicht, mit flehenden Augen, verschwitztem Gesicht, oder sind das doch Tränen?
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Und da ist es ganz interessant, dass Jarvis Cocker in seinen Coverversionen versucht, so nah am Original wie möglich zu bleiben und damit auch die Authentizität der Originale zu bewahren. Dieses Album an sich ist nicht spannend. Was wir auf Chanson d'Annuit hören, sind keine Neuinterpretationen. Hier ist nichts weitergedacht. Das Album ist eher ein Tribute to und funktioniert gerade deswegen doch, weil Cocker den Mythos Chanson reproduziert. In den Liedern wird höchstens mal die Tonart gewechselt. Häufig bleiben sogar die Instrumentation und der Mix identisch. Cocker fügt eigentlich nur seine Stimme ein und lässt den Rest gleich, um die Aura der Originale beibehalten zu können. Wir können das mal vergleichen. Kontakt, ein Lied original von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot.
Un météorite m'a percé le cœur.
Und hier in der Version von Jarvis Cocker.
Sur la terre, vous avez des docteurs.
Oder auch Dans ma chambre von Dalida. In der Version von Cocker.
Je voudrais t'arracher à ce monde étranger que tu vois. Si tu as du chagrin, souviens-toi, je suis là.
Jetzt ist es ja so, dass nicht jeder perfekt Französisch spricht. Aber die Songs wirken trotzdem, lösen Assoziationen aus, wecken bestimmte Gefühle oder Erinnerungen. Das liegt zum einen daran, dass das Chanson seine Botschaften auch stark über die musikalische Begleitung und die Bilder transportiert, die wir von den Interpretinnen und Interpreten im Kopf haben. Zum anderen, und jetzt kommen wir zur zentralen These der Arbeit von Juliane Ebert, ist es so, dass das Chanson zu einem modernen Mythos geworden ist. Es gibt die alten Mythen, die römischen, die griechischen, zum Beispiel die Irrfahrten des Odysseus, aber es gibt eben auch die modernen Mythen. Gemein ist all diesen Mythen, dass sie Welterklärungsmuster sind. Sie helfen uns dabei, Ereignisse zu bewerten und zu verarbeiten. Sie dienen als Orientierungshilfe und dabei die eigene Identität zu finden. Der Mythos, so beschreibt es Juliane Ebert in ihrem Buch,
hebt die Komplexität der menschlichen Handlungen auf, gibt ihnen Einfachheit, beseitigt Dialektik, organisiert eine Welt ohne Widersprüche.
Und dadurch kommen wir leichter durchs Leben.
Also nehmen wir jetzt meinetwegen mal 9/11. Was hat es mit unserem Denken gemacht? Hat es die Welt eingeteilt in Gut und Böse? Es hat uns irgendwie eine Orientierung gegeben, war so ein bisschen so eine Zäsur, von der aus man bestimmte Dinge jetzt denkt oder das immer wieder anlegt. Aha, ab dem Moment hat sich etwas geändert in unserer Welt. Sie wurde so und so eingeteilt. Das ist so eine Art Folie, so eine Art Weltdeutungsbrille.
Und Juliane Eberts Theorie war jetzt eben zu sagen, auch das französische Chanson hat eine mythische Qualität. Sie hat 114 Chansons analysiert und auf ihre Narrationen hin abgeklopft. Also, was sind die Erzählungen des französischen Chansons?
Das Chanson beinhaltet nicht nur eine mythische Erzählung, sondern vier zentrale narrative Kerne, die sozusagen die großen, übergreifenden mythischen Erzählungen sind. Und die sind jetzt nicht innerhalb eines einzelnen Chansons zu finden, sondern sie bilden so ein Grundmuster der gesamten Gattung. Und diese Kerne sind miteinander vernetzt. Das sind also Lebensfreude und Liebe, Nostalgie und Erinnerung, Ursprünge und nationale Identität. Und der vierte Kern ist Paris, Lebensraum und Zeichensystem.
Und diese vier Kerne in ihrem Zusammenspiel prägen unser Bild vom Chanson und tragen dazu bei, dass das Genre so ein Dauerbrenner ist. Auch wenn da ja einige Widersprüche in diesen narrativen Kernen stecken, Lebensfreude versus Melancholie zum Beispiel. Aber auch das ist typisch für den Mythos. Er ist universell anwendbar. In allen Lagen unseres Lebens, ob wir gut oder schlecht drauf sind, Sinn suchen oder Zerstreuung, wir können uns an dem Mythos entlanghangeln, der uns an die Hand nimmt. Chansons, die den narrativen Kern Lebensfreude und Liebe in sich tragen, die vermitteln so einen bestimmten Blick auf die Welt. Optimismus, Frohsinn, Glaube an die Liebe, natürlich auch Erotik, Frivolität, Sexualität.
Leben im Hier und Jetzt, den Moment genießen, das ist ja auch so ein bisschen so eine gewisse Lebenseinstellung. Okay, ich entscheide mich jetzt hier in dieser komplexen Welt dafür, mein Leben jetzt zu genießen und nicht die Depression zu verfallen oder weiß ich nicht. So.
Und das wird dann auch musikalisch gespiegelt. Da geht's dann oft swingig und jazzig zu. In seinem Chanson Boom von 1938 klopft dem verliebten Charles Trenet ganz arg das Herz. Boom, boom.
Boom, l'astre du jour fait boom. Tout avec lui dit boom, quand notre cœur fait boom, boom.
Das Sinnstiftungsangebot hier. Diese Chansons liefern einen Gegenentwurf zu einer Sicht auf die Welt, die von alltäglichen Sorgen und einer unsicheren Zukunft geprägt ist. Im Kern Nostalgie und Erinnerung hingegen steht die Sehnsucht nach der Vergangenheit im Mittelpunkt. Da geht's viel um verrinnende Zeit, um verflossene Liebe und um Lebensbilanzen. Wichtiges Schlagwort: Melancholie, also ein Gefühl, das sich stark aus der Vergangenheit speist, aber die Stimmung der Gegenwart bestimmt.
Es funktioniert ja ganz oft auch nur, man hört eine Zeile und sofort ist das ganze Thema da. Irgendwie, ich höre nur non, rien, ne, rien und schon hat man das Gefühl, ah ja, ich weiß ganz genau, worum es hier geht und jeder weiß, was dieses französische Chanson jetzt ausdrückt.
Edith Piaf bereut wirklich nichts. Das Hier und Jetzt ist in diesen Erzählungen eher problematisch, wie es auch für uns alle immer wieder Zeiten gibt, in denen wir weg wollen, aus der Gegenwart. Und hier können wir auch wieder zu Jarvis Cockers Chanson d'Ennui schauen, denn dieser Kern, Nostalgie und Erinnerung, prägt einen großen Teil der Songs, die auf diesem Album zu hören sind, sagt auch Juliane Ebert, mit der ich über Chansons d'Ennui gesprochen habe.
Es waren nicht unbedingt ganz viele von diesen ganz heiteren, swingigen Chansons, sondern eher so etwas melancholischer. Und vielleicht ist das gerade auch die Zeit dafür, dass man sich in sowas hineinbegeben will. Und auch eine Flucht in die Vergangenheit, dieses Nostalgische, eine Sehnsucht nach besseren Zeiten, aber auch immer damit verbunden, dass sie eben auch nicht wiederkommen werden. Ein Suhlen in dem Gedanken, dass früher alles besser war, mit dem Wissen, dass es aber leider nicht besser wird. Ich glaube, es gibt da verschiedene Angebote für den emotionalen Zustand, in dem man sich befindet, aber bei dem Album ist mir das doch so aufgefallen.
Und es scheint auch logisch, ein Künstler wie Jarvis Cocker, der sich zeitlebens für die getriebene, düstere Seite des Menschen interessiert hat, findet dann halt nicht in der Lebensfreude, als eher in der Melancholie sein Identifikationsangebot. Nicht umsonst heißt das Album Chanson d'Ennui, das könnte man mit Lieder der Freudlosigkeit übersetzen. Requiem pour un con, Requiem für einen Idioten, im Original von Serge Gainsbourg, hier in der Version von Jarvis Cocker.
Elle joue pour toi, il est terrible. C'était là, j'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem.
Die anderen beiden Kerne, Ursprünge und französische Identität, sowie Lebensraum und Zeichensystem von Paris, das sind die, die unser Frankreich-Bild seit Jahrzehnten mitprägen. Idealisierte Bilder eines französischen Savoir-Vivres, genauso wie revolutionäre Lieder, die Frankreich gleichzeitig hochstilisieren und dekonstruieren. Das Bild der widerstandsfähigen Franzosen zeigen, vom Sturm auf die Bastille bis hin zu den Studentenprotesten und den Gelbwesten. Denn Mythen sind auch immer Ursprungserzählungen. In Ma France von 1969 von Jean Ferrat zeichnet der Chansonnier ein revolutionäres Bild von Frankreich, dessen Ursprung in der Französischen Revolution liegt. Er schlägt den Bogen von progressiven Denkern wie Robespierre über Victor Hugo zu Paul Éluard, singt eine Identitätshymne für die Franzosen.
Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe.
Wie sehr das Chanson-Teil der französischen Identität geworden ist, das beschreibt Juliane Ebert mit einer Anekdote gleich am Beginn ihres Buchs.
Kurz vor der Wahl François Hollandes zum Staatspräsidenten Frankreichs im Jahr 2012 erhielt dieser eine Anfrage für einen Blindtest zum französischen Chanson und sagte sofort zu. Wie eine Bewährungsprobe für das zukünftige Amt mutet das daraus entstandene Interview an, in dem sich Hollande als Chansonkenner zeigt und souverän die ihm vorgespielten Chansons kommentiert. Mit einem großen Teil der hauptsächlich politischen Chansons verknüpft Hollande persönliche Erinnerungen. So habe die Chansonkünstlerin Barbara aus ihm erst den gemacht, der er jetzt ist. Dass man von einem zukünftigen französischen Präsidenten eine gewisse Affinität zum französischen Chanson fordert, diese öffentlich abgeprüft und schließlich in höchstem Maße erfüllt wird, zeigt, welcher gesellschaftliche Stellenwert der Gattung offensichtlich eingeräumt wird. Mit seiner expertenhaften Gesamtperformance verfügt François Hollande zum einen über eine herausragende Kompetenz, die ihn als Präsidenten prädestiniert, zum anderen ist es auch eben jene Kompetenz, die ihn in Egalität und Fraternität mit allen Franzosen verbindet. Er inszeniert sich somit als Teil einer kulturellen Gemeinschaft, die sich über das französische Chanson definiert.
Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient.
Und nicht nur François Hollande ist Chanson-Fan. Als 2017 Johnny Hallyday starb, verabschiedeten sich hunderttausende Menschen von dem Sänger, darunter auch der heutige Staatspräsident Macron. Das Chanson formt die Identität Frankreichs viel stärker, als das eine Musikrichtung in Deutschland könnte und hat auch deswegen eine so mythische Qualität, nicht nur innerhalb Frankreichs, sondern auch, wenn man von außen drauf guckt. Das Chanson, so das Bild, das uns vermittelt wird, gibt den Menschen, den Franzosen an sich, eine Bedeutung und einen Zusammenhalt. Juliane Ebert.
Ein Deutscher würde doch nie, genauso wie Macron bei diesem Johnny Hallyday, der so eine pathetische Rede gehalten hat. Da dachte ich nur, Merkel würde doch hier nicht bei Helene Fischer stehen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Und ein Aufgebot von 1 Million Leuten zum Brandenburger Tor kommen. Also das ist schon was Spezielles. Also ein französischer Kollege meinte von mir auch, ach, du verstehst es nicht, als ich mich manchmal so ein bisschen darüber lustig gemacht habe und gesagt habe, oh, da sind so viele gekommen und ach krass. Und er so, du verstehst es einfach nicht, hat er nur gesagt. Also das ist schon so was Französisches.
Dann die Stadt Paris mit ihren Menschen und Straßen und Ufern im Exportschlager hinter den Kulissen von Paris. Nochmal auf den Punkt gebracht von Mireille Mathieu.
Ewig fließt die Seine und ewig ist l'amour. So wird es immer bleiben, Tag ein, Tag aus, toujours.
Und in der Stadt Paris das mythische Figurenensemble. Die Bohemians, die Flaneure, die brotlosen Künstler und die Betrunkenen, die Prostituierten und die verarmten Familien. Paris als mythischer Ort, an dem das gesamte Leben verhandelt wird und als ein Ort, der uns beim Hören der Chansons Liebe und Ewigkeit des Seins verspricht. Paris sera toujours Paris. Paris wird immer Paris sein, von Maurice Chevalier.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
Der Mythos Chanson entsteht aber nicht nur aus diesen erzählerischen Kernen heraus, sondern aus einem großen Geflecht sogenannter Mytheme, also Beziehungsbündel, die Juliane Ebert in ihrem Buch aufdröselt. Da gibt's Chansonniers, die in Filmen auftreten, Schauspieler, die Chansons singen, eine riesige populärwissenschaftliche Szene, die ihre Gedanken zu Chansons veröffentlicht und sich austauscht. Chansons sind überall präsent, auf Chanson-Festivals, in der Werbung, in der Literatur, in Computerspielen und überall platzieren und reproduzieren und verstärken sie ihre narrativen Kerne und bauen so den Mythos aus.
Ob es jetzt im Café ist, in irgendwelchen Filmen, auch ganz oft, wenn einem das gar nicht so bewusst ist, ist unterschwellig irgendwo ein französisches Chanson im Hintergrund und jeder kann irgendwas damit assoziieren, ob es jetzt Franzosen sind oder nicht Franzosen. Mir selber fällt es auch dauernd auf, wenn ich irgendwo bin, springt es mich immer so an, es ist omnipräsent.
Ein Mythos kann sich überall dran heften, so die wissenschaftliche Theorie. Und wenn der Mythos Chanson überall in unserem Leben auftaucht, dann nimmt er auch immer seine mythische Bedeutung mit, die uns Menschen anzieht, mit der wir uns gerne umgeben, die vielleicht auch einfach ein beruhigendes Gefühl gibt. Und aus diesem Grund hängen sich Leute Le Chat Noir ins Wohnzimmer und aus diesem Grund heißt meine Bürste Editha Piaf. Dabei ist ein netter Nebeneffekt für die Wirtschaft garantiert. Mit so einem Mythos lässt sich eben auch gut Geld machen.
Paris, Paris.
Auf einen Punkt will ich jetzt aber nochmal genauer eingehen, und das ist, wie die Chanson-Interpreten selbst zu mythischen Personen werden. Das lässt sich schön erzählen am Beispiel Edith Piaf. Die wurde nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch über ihr Auftreten und Erscheinungsbild zu einer mythischen Figur und Medienikone, wie viele andere Chanson-Interpreten und Interpretinnen auch. In Konzertmitschnitten und auch nur auf Bildern scheint sie das Gesungene immer neu zu durchleben, mit einer archetypischen Gestik und Körpersprache, mit erhobenem Zeigefinger, festem Stand oder den Händen, die zum Himmel gerichtet sind, als Heilsbringer oder als Maria-Ikone mit göttlicher Aura in Schwarz-Weiß. Und dass das funktioniert, dass aus dem Zusammenspiel von dieser Person, von ihrer Musik und dem ganzen Kontext Chansons eine mythische Erzählung entsteht, also etwas, das uns Bedeutungsmuster für unser Leben an die Hand gibt, das zeigt schön eine Arte-Doku über Edith Piaf. Die trägt schon den vielsagenden Titel »Ohne Liebe ist man nichts«. Und da erklärt zum Beispiel eine Frau in einer Bar ihre Faszination für Edith Piaf so.
All ihre Lieder handeln vom Leben, von der Liebe, dem Liebesleid, den Schmerzen, die das Leben bereitet. Und deshalb glaube ich, dass sich auf die eine oder andere Weise jeder in ihren Liedern wiedererkennt.
Kurz darauf setzt der Sprecher noch eine religiöse Bedeutung obendrauf.
Ihr Gesang kommt einer Offenbarung gleich.
Und der Schriftsteller Claude Jean-Philippe macht Piaf endgültig zur mythischen Figur.
Piaf, das ist die Liebe im Urzustand. So etwas haben wir alle schon einmal erlebt. Aber nur sie hat die Macht, uns mit diesem Gefühl so in ihren Bann zu ziehen, dass wir mit ihr abheben. Wenn man richtig verliebt ist, kommt es vor, dass man meint, die Schwelle zum Heiligen zu übertreten. Für die Piaf jedoch war dies das ständige Lebensgefühl. Sie war permanent im Heiligen.
Eins draufsetzen kann dann nur noch Jean Cocteau.
Ihr Freund Cocteau sagte, sie ist die Seele der Straße, die in alle Räume der Stadt eindringt. Sie ist nicht mehr Madame Edith Piaf. Sie ist der Regen, der fällt, der Wind, der weht, das Mondlicht, das eine silberne Decke ausbreitet.
Dans la ville inconnue.
Warum macht das Chanson uns heute noch so an? Das ist die Frage dieses Podcasts. Und fast am Ende angekommen, lässt sich zusammenfassen, es gibt kaum ein Genre in der Musik, das so mythisch aufgeladen ist, voller Erzählungen, an die wir als Menschen, die Sinn und Halt suchen, andocken können, voller übergroßer Persönlichkeiten, die als mythische Figuren für so vieles stehen, für Sehnsucht und Eifersucht, Verlangen, Enttäuschung, die ganz großen Dinge, Freude und Trauer, Liebe und Vergänglichkeit. Chansons stiften Identität und können eine Gesellschaft eng zusammenschweißen. Und so ist es auch kein Wunder, dass ein Jarvis Cocker, der selbst lange in Paris gelebt hat, auf seinem Album Chanson d'Anui diesen Mythos Chanson selbst erfahren und dann eben auch teilen wollte. Es ist eigentlich ein professionelles Fanprojekt geworden, das allerdings schön die Verbindungen zwischen dem französischen Chanson und der Musik aufzeigt, die Jarvis Cocker auch sonst schon immer gemacht hat. Verbindungen, die man ohne dieses Album vielleicht gar nicht erkannt hätte, denn auch die Musik von Cocker war schon immer geprägt von diesen narrativen Kernen, Lebensfreude sowie noch stärker Nostalgie und Erinnerungen. Widersprüchlichkeiten, die den Mythos aber ja prägen. Voll großer Gesten, persönlicher Geschichten, der Suche nach Identität, tiefen Abgründen, aber auch viel Verlangen, Liebe, Lust und Sexualität und einer Portion Frivolität und Verruchtheit, die das Chanson ja auch so anziehend machen. Ein Serge Gainsbourg, der einst zusammen mit Jane Birkin mit Je t'aime moi non plus, einem Song, in dem er gestöhnt als gesungen wurde, einen veritablen Skandal provozierte. So ein Serge Gainsbourg hätte sicher auch seine Freude gehabt an Pulp-Songs wie This is Hardcore, in dem Jarvis Cocker schon in den 90ern sang, du bist Hardcore, du machst mich hart.
You are hardcore, you make me hard. You name the drama, and I'll play the part. It seems I saw you in some teenage wet dream.
This is Hardcore von Pulp. Musik, die übrigens auch gar nicht so weit weg ist von den pompösen Chansons der 60er und 70er, die Jarvis auf Chanson d'Ennui covert.
Je peux t'aimer comme avant, je suis là, je t'attends.
Dass sich Cocker jetzt selbst im Chanson-Genre platziert, quasi den Mythos an sich heftet, wenn auch nur mit Coverversionen, ist daher eigentlich logisch. Trotzdem könnte man sagen, das ist rückwärtsgewandt. Keine frische zeitgenössische Popmusik, halt nichts Neues. Aber auf der anderen Seite ist das Chanson eben schon weit über solche Begrifflichkeiten wie Popmusik hinausgewachsen. Ein moderner Mythos geworden, in den sich Jarvis Cocker mit seinem neuen Album jetzt hingebungsvoll reingewuchtet hat. Noch einmal Juliane Ebert zu Chanson d'Ennui.
Ich glaube, es gibt ja immer so das Bedürfnis nach Innovation, irgendwie was völlig Neues erschaffen, was noch nie da gewesen ist. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch immer dieses Bedürfnis nach Bewahrung, Sicherheit, ja, Orientierung an bisher Bestehendem, und da passt es dann wieder rein. So ein bisschen dieses, sich auf etwas Bekanntes zu besinnen, um dort Sicherheit, ja, und tatsächlich so ein bisschen Evasion in einer nicht so stabilen oder sicheren Zeit im Moment wiederzufinden. Also ich glaube, das Chanson ist immer ganz stark dieses, da weiß man, was man hat, mäßige. Man ist ganz froh darüber, das zu haben, weil es auch relativ oft auch positiv konnotiert ist, auch wenn es vielleicht mal eine Schwere und eine Tiefe haben kann, hat das irgendwie doch etwas, womit man sich gerne konfrontiert oder wo man sich gerne ranheftet oder was sich gerne an einen selber heftet.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.
Vive la chanson. Warum macht uns das Chanson immer noch so an? Das war das Thema Pop für heute, und mich interessiert auch, was findet ihr spannend an Chansons? Welche Künstler oder Lieder verbindet ihr vielleicht mit besonderen Momenten? Wer Gedanken dazu hat, der kann die gerne per Mail schicken an dasthemapop@swr.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jakob Bauer. Ciao.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur.